Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Der Kinofilm Manta Manta, zweiter Teil, ist um einen Akt reicher. Und der hat sich heute vor Gericht abgespielt.
Der Klaus.
Axel, bist du's?
Nee, Florian Silbereisen.
Echt?
Du bist noch genauso hohl wie damals. Hast ja weit gebracht, Nase. Respekt.
Danke, gehört mir aber nicht. Das ist alles Bertie-Seins.
Bertie-Seins? Gibt's den Loser auch noch?
Hab gedacht, der wäre schon längst in der Grube.
Nee, der ist nicht mehr in der Grube. Der holt gerade Frühstück für alle.
Durfte die Geschichte der beiden Manta-Proleten Bertie und Klausi ohne Erlaubnis des Drehbuchautors weitergesponnen werden? Vor dem Landgericht München gab es da einen Vergleich. Und wie der lautet, das erfahren Sie gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. An der Til Schweiger-Kultfilm-Fortsetzung Manta Manta, zweiter Teil, scheiden sich die Geister. Nicht nur wegen des, allzu flach geratenen Inhalts, auch gab es Ärger wegen Schweigers übergriffigem Verhalten am Set. Und dann hatte der Drehbuchautor des ersten Teils von 1991 geklagt. Stefan Kanz meinte, dass die Produktionsfirma Konstantin Film die Fortsetzung der Geschichte, eben den zweiten Teil, nur mit seinem Einverständnis hätte weiterschreiben dürfen. Heute war da der erste und auch schon der letzte Verhandlungstag am Landgericht München, denn es gibt einen Vergleich und den wollen wir uns anschauen mit Johannes Betz vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Hallo.
Hallo, Herr Oppel.
Ja, Herr Betz, Konstantin Film zahlt Stefan Kanz 35.000 Euro und außerdem gab es eine Entschuldigung vor Gericht. Was halten Sie jetzt von dieser Lösung? Ist das zufriedenstellend?
Ich denke schon. Also der Prozess endete ja mit dem Vergleich und ich kann jetzt schon mal so viel sagen. Ich habe vor 2 Stunden mit Stefan Kanz telefoniert. Er ist sehr zufrieden und im Prozessverlauf scheint er nun festgestellt worden zu sein, dass zumindest in seinem Fall damit feststeht, dass er das Drehbuch zum ersten Manta-Manta-Film tatsächlich geschrieben hat. Das wurde ja von den gegnerischen Anwälten im Vorfeld in Abrede gestellt. Und zweitens hat er dadurch ja eine durchaus geldwertes urheberrechtlich relevantes Werk geschaffen mit Betonung auf Geldwert über das damals gezahlte Grundhonorar hinaus. Und das ist schon mal eine gute Nachricht für uns Drehbuchautorinnen.
Da wollen wir auch gleich noch weiter drüber sprechen, aber vielleicht doch noch mal zu dieser Entscheidung. Jetzt 100.000 Euro hatte er ja eigentlich gefordert und jetzt geht er also mit einem Drittel der Summe nach Hause. Trotzdem nachvollziehbar für Sie?
Naja, wie das eben mit Vergleichen so ist, man kriegt ja nie irgendwie ganz recht, sondern eben teilweise recht. Das kann ich jetzt, also ich kann es nicht beurteilen. Ich stand da nicht vor Gericht. Stefan Kanz stand vor Gericht und ihm ging es um die Anerkennung. Und die hat er bekommen.
Genau, und er selber wollte ja auch nicht direkt Auskunft geben. Deswegen sprechen wir jetzt mit Ihnen, beziehungsweise es hat natürlich auch möglicherweise Signalwirkung, dieser Prozess oder dieser Vergleich vielmehr für andere Drehbuchautoren. Oder wie schätzen Sie das ein?
Naja, wir müssen erst mal gucken, ob diese Causa eigentlich so direkt unsere Rechte stärkt. Das müssen wir erst mal evaluieren. Beim Vergleich ist es natürlich immer schwierig im Gegensatz zu einem wirklichen Gerichtsurteil. Wie gesagt, Kanz ging es um die Anerkennung seiner Urheberschaft des ersten Manta-Manta-Films. Und die wurde ihm ja jetzt auch nun von den Konstantin-Geschäftsführern gewährt. Das ist jetzt noch kein gerichtsfestes Urteil, aber als Geste des Prozessgegners, also das war wirklich schäbig. Kanz hat das den vollen Respekt verdient, auf jeden Fall.
Also Sie meinen nicht, dass das die Stellung der Drehbuchautorinnen und Autoren gegenüber den Produktionsfirmen jetzt stärkt?
Das wollen wir sehen. Wir haben ja eine Menge, andere Instrumente zur Verfügung, auch gesetzliche Instrumente. Wir haben jetzt zum Beispiel das deutsche und auch europäische Urheberrecht, eine Erfolgsbeteiligung. Beteiligung ist ja dort durchaus vorgesehen. Da gibt es den sogenannten Bestseller-Paragraphen, der uns dieses Recht einräumt. Und es gibt inzwischen auch eine gesetzliche Auskunftspflicht, sodass Produzenten und Verwerter uns auf Anfrage schon mitteilen müssen, was sie mit dem jeweiligen Film verdient haben. Also die Rechtslage spricht schon zugunsten der Urheber. Mhm. Und wenn jetzt aber zum Beispiel Produzenten oder auch vielleicht Regisseure, Regisseurinnen aufgrund vorgegebener Themen oder vielleicht auch einer dramaturgischen Beratung und Abstimmung jetzt selbst urheberrechtliche Anteile behaupten. Und im Falle Kanz war das ja auch so, dann kann sowas schon mal wie in der Causa Kanz vor Gericht landen.
Also Sie meinen, dass eigentlich die Beteiligung der Drehbuchautoren inzwischen ganz gut geregelt ist, aber dass dieses ja juristische Spitzfindigkeitsproblem, ob jemand als Autor eben wirklich nachträglich auch anerkannt wird, dass das die andere Frage ist. Haben Sie denn Hinweise darauf, dass sich Produktionsfirmen auf so eine Argumentation zurückziehen wollen?
Naja, es wird uns ja immer gesagt, wenn es strittige Fragen gibt, auch innerhalb der Verträge, uns steht immer der Rechtsweg offen. Aber es ist ja so, viele Autorinnen haben Angst vor dem sogenannten Blacklisting. Also verklag uns und du wirst nie wieder für uns arbeiten. Ob dieses Blacklisting jetzt wirklich existiert, ob die Angst berechtigt ist, das ist sehr, sehr schwer zu beweisen. Will ich hier auch jetzt überhaupt nicht tun, aber ich will über die Angst sprechen. Und diese Angst vor dem Blacklisting ist da. Und außerdem hat Kanz jetzt zum Beispiel selbst 17.000 Euro in diesen Prozess gesteckt, ohne irgendeine Garantie, dass er irgendeinen Cent davon wieder sieht. Und da überlegt man sich als Autor natürlich schon zweimal, ob einem der Rechtsweg wirklich offen steht.
Also Sie meinen, wir können uns jetzt nicht deswegen darauf einstellen, dass da eine Klagewelle von Drehbuchautoren anrollt?
Das glaube ich nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja diese gesetzliche Auskunftspflicht der Produzenten. Die ist inzwischen gesetzlich festgelegt und natürlich muss man auch den Produzenten jede Information aus der Nase ziehen. Aber ich denke, was die Nachvergütung betrifft, das gibt inzwischen so klare gesetzliche Regelungen, die eigentlich schon auf der Seite der Urheber stehen, also auf unserer Seite.
Also eine recht positive Einschätzung eigentlich. Johannes Betz vom Verband Deutscher Drehbuchautoren nach dem heutigen Vergleich zwischen der Konstantin-Film und dem Autor Stefan Kanz, der jetzt eine nachträgliche Vergütung von 35.000 Euro bekommt und außerdem eine Entschuldigung erhalten hat, dass man ihn vorher eben nicht richtig als Autor anerkannt hatte. Ich bedanke mich, Herr Betz.
Gerne. Tschüss.
Die 60. Venedig-Biennale für Kunst hat an diesem Samstag eröffnet, von manchen auch die Olympischen Spiele der Kunst genannt. Warum? Naja, man kann dort Trends ablesen, neue Künstlerinnen entdecken und politische Stoßrichtungen auch erkennen. Der Brasilianer Adriano Pedrosa hat die Hauptausstellung kuratiert, die ja weggeht von einer eurozentristischen Kunstgeschichte eben zu einer, die die Geschichte der Kunst des globalen Südens erzählt und beleuchtet. Den Goldenen Löwen, also die Auszeichnung, die Hauptauszeichnung für den besten Nationalpavillon hat Archie Moore für Australien bekommen. Und Kompressor-Redakteurin Laura Helena Wurth ist gerade von den Eröffnungstagen zurückgekommen. Hallo Laura.
Hallo.
Ja, reden wir erstmal über diese eben erwähnte Hauptausstellung. Die heißt Foreigners Everywhere, also ja, Ausländer überall. Worum geht's da genau?
Das bezieht sich auf ein Zitat der Künstlergruppe Clairefontaine, mit dem eben diese Hauptausstellung auch eröffnet. Das ist so ein großes Neonschild und Foreigners Everywhere kann jetzt eben natürlich bedeuten Ausländer überall oder überall Ausländer. Mhm. Das heißt, man hat die positive als auch die negative Konnotation da drin. Und wenn man will, dann kann man das vielleicht sogar auch schon ein bisschen als Fingerzeig an die Biennale Leitung sehen oder an die Regierung unter Meloni, die eben diesen relativ rechtsgerichteten neuen Präsidenten der Biennale bereits installiert haben. Das heißt, beides steckt da drin. Er hat eine Hauptausstellung kuratiert, die sich dann aber eben speziell mit Kunst befasst, die sich eben außerhalb dieses gängigen Kanons entwickelt hat. Also er hat historische kleine Mini-Ausstellungen in der Ausstellung gebaut, wo man sieht, wie sich der Expressionismus außerhalb Europas entwickelt hat, beispielsweise in Brasilien und in Nicaragua. Und das sind sehr, sehr interessante, spannende Positionen, weil er denen dann auch immer wieder ganz Zeitgenössisches gegenübergestellt hat. Man hat oft gesagt, das ist eine sehr museale Ausstellung, ganz viele tote Künstler, 55% bereits gestorben. Aber es kriegt so eine totale Gegenwärtigkeit, weil er dem dann zum Beispiel Porträtmalerei von einem jungen Nicaraguaner gegenüberhängt, der 1993 geboren worden ist. Und das funktioniert dann wiederum sehr gut und man lernt sehr viel, wenn man möchte.
Und wenn man sich jetzt mal auf die Highlights sich konzentriert, die man sich unbedingt anschauen sollte, innerhalb der Hauptausstellung, was wären die?
Da gibt es dann zum Beispiel von Basra Khalil eine Arbeit, die ich sehr, sehr beeindruckend fand. Das ist ja so simpel wie beklemmend eigentlich. Das sind riesige Bildschirme, auf denen Geflüchtete ihre Routen nachzeichnen. Das heißt also völlig wahnsinnige Routen nach Lanzarote und wieder zurück und dann doch wieder nach Italien und eben diese Wege nachzuzeichnen. Da denkt man sich, muss man erstmal drauf kommen und dann passt das natürlich wahnsinnig gut zu diesem Titel Fremde überall, Ausländer überall. Da findet sich dieses Titel, dieser Begriff von Migration eben wieder drin. Und dann hat aber eben den Goldenen Löwen Löwen für den besten Beitrag der Hauptausstellung das Matahu-Kollektiv aus Neuseeland gewonnen. Das sind vier Frauen, die den Maori angehören und die haben mit einer Webtechnik, die die Maori seit Jahrhunderten bei Geburten eigentlich anwenden, um so Geburtsmappen zu weben, gemacht. Und diese Arbeit ist eigentlich erstmal zu übersehen, weil die unter der Decke hängt. Die haben quasi ein Dach gewebt mit dieser Technik aus so Flugzeuganschnallgurten. Und das soll so den Übergang in der Maori-Kosmologie eben vom Dunkeln ins Licht, also Geburt ins Leben. Und na gut, vielleicht, wenn man will, dann kann man das vielleicht als Metapher sehen. Man geht vorher, ist man im Dunkeln und danach ist man erleuchtet. Das muss man vielleicht selber rausfinden, ob das funktioniert.
Wenn wir jetzt ein bisschen räumlich gesehen näher zu uns rücken, zum polnischen Pavillon, da wird jetzt nach dem Regierungswechsel in Polen von der rechtskonservativen Nationalregierung zu einer eher linksorientierten ein ukrainisches Künstlerkollektiv Open Group gezeigt und deren Thema, ja, wie kann es anders sein, der Krieg, der Angriffskrieg Russlands. Warum jetzt dort in dem polnischen Pavillon eigentlich diese Arbeit? Denn hat die Ukraine keinen eigenen Pavillon?
Die Ukraine hat einen eigenen Pavillon, aber im Arsenale, das ist diese Zweiteilung der Biennale, die es immer gibt. Also einmal die Giardini, wo die ganzen Länder ihre prunkvollen Pavillons haben, aber der einzige, also das einzige afrikanische Land, was das ist, Ägypten. Ansonsten sind das so die klassisch europäischen Staaten. Und alles, was so ein bisschen darüber hinausgeht und noch nicht seit Anfang an dabei ist, hat im Arsenale, also in dieser alten Schiffswerft, in diesen großen Hallen einfach immer so ein abgetrennten kleinen Bereich. Und da ist auch die Ukraine mit drei Projekten vertreten. Aber Polen wiederum hatte ja einen Regierungswechsel. Und ursprünglich hätte dort so ein sehr nationalistisch angehauchter Maler gezeigt werden sollen. Und nach dem Regierungswechsel hat man sich eben für das Projekt einer polnischen Kuratorin entschieden, die eben mit dieser Gruppe Open Group zusammenarbeitet. Und dort zeigt sie so eine Art Sirenen-Karaoke, so ein Video mit Menschen aus der Ostukraine, die diese Geräusche, die sie lernen mussten, um eigentlich ihr Leben zu retten, nachmachen, also selber nachmachen. Und das klingt ungefähr so. Wir haben es mal aufgenommen. Also das hat im ersten Moment fast was Komisches, wenn man das so hört und auch, das ist untertitelt und dann steht da so da, da, da oder tüt, tüt, tüt. Man denkt da erstmal an da, da, aber es ist natürlich, sobald man verstanden hat, was das für Geräusche sind, irre beklemmend und wahrscheinlich eines der anrührendsten Werke, das ich auf dieser Biennale tatsächlich gesehen habe und wo man irgendwie versteht, was dieser Krieg eigentlich macht, dass der Sprache zerstört und dass er Sprache eigentlich in Signale übersetzt, die dann überlebenswichtig werden und umso wichtiger, dass man immer wieder auf diesen Krieg hinweist und das hat uns auch die Kuratorin dieses polnischen Pavillons, Marta Szysz, erzählt, mit der wir sprechen konnten.
The problem is that the war in Ukraine became our everyday life, and I thought that it's important to speak every day about it, that if people are dying because of the war conflict, it's not okay, and we should speak about it out loud all the time.
Genau, das ist Marta Szysz, die eben sagt, dieser Krieg ist für die Leute Alltag. Das passiert jeden Tag, die ganze Zeit. Und solange das noch die ganze Zeit und jeden Tag passiert, müssen wir darüber auch sprechen. Und umso wichtiger eben, dass dieser doch zentral gelegene polnische Pavillon dieses Thema so prominent platziert hat.
Kommen wir noch zum goldenen Löwen jetzt insgesamt für die Pavillons, also die Nationalpavillons. Da geht er an den australischen mit Archie Moore. Was ist da zu sehen?
Archie Moore gehört den First Nations in Australien an, also den sogenannten Aborigine. Und der hat einen Pavillon gestaltet, der eigentlich das Äußere nach innen kehrt, weil der australische Pavillon ist relativ neu und ist so ein schwarzer Klotz eigentlich. Und man geht rein und er hat die ganze Innenwand mit Tafellack ausgemalt. Das heißt, es ist auch schwarz und hat mit Kreide seinen Stammbaum dort drauf gemalt, der 2400 Jahre zurückgeht. Das heißt, es sind ganz viele kleine verästelte Namen, die nach oben immer kleiner werden. Man kann die überhaupt nicht lesen, aber das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Und in der Mitte sind noch so Dokumente, die eben zeigen, weil ein Großteil der First Nations eben viel unter Polizeigewalt leidet, viel häufiger inhaftiert wird. Und diese Dokumente hat er noch aufbereitet. Und ich fand das insofern interessant, weil das eigentlich einmal dem widerspricht, was man zum Beispiel im amerikanischen Pavillon sieht, wo einer von den First Nations aus Amerika eben so eine Art, Folklorefest irgendwie gefeiert hat. Und dem hat sich Archie Moore komplett verweigert, indem er nicht seine Kultur ausgestellt hat, sondern seine Geschichte und das, was denen angetan wird. Das ist insofern ein interessanterer Zugang, als man den vielleicht wann anders gesehen hat. Und dafür hat er wahrscheinlich dann auch eben diesen Preis gewonnen.
Spannend. Kommen wir vielleicht noch zum deutschen Pavillon, in dem dieses Jahr ja zwei Installationen gezeigt werden. Es gibt da einen Auftritt außerdem auf der nahegelegenen Insel La Certosa. Vielleicht damit wir einen Eindruck bekommen, was sind das für Arbeiten?
Der deutsche Pavillon zeigt zwei wirklich große Künstler und auch raumgreifende Künstler. Ersan Montag, Theaterregisseur, Performer, hat ein Haus ins Haus gebaut, wenn man so möchte. Er hat ein dreistöckiges Haus da reingebaut, was er eigentlich seinem Großvater gewidmet hat. Der ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, hat jahrelang in einer Eternitfabrik gearbeitet, oder die Firma heißt Eternit und die haben mit Asbest gearbeitet. Das heißt, der ist kurz nach Renteneintritt verstorben, und diesem verstorbenen Großvater, der in dieser staubigen Fabrik gearbeitet hat, hat er ein Denkmal gesetzt eigentlich. Im untersten Stockwerk dieses Hauses ist so eine Art Fabrik, es staubt auch überall, man hört diesen Sound, es ist sehr, sehr düster und auch wirklich sehr beklemmend, und dann hängt eben diese Urkunde an der Wand, wo sich die Firma für 25 Jahre harte Arbeit bedankt, und das wirkt dann schon auch sehr zynisch. Dann geht man weiter hoch, das ist das Wohnhaus der Familie, und ganz oben wird eben eigentlich wie ein offener Raum eigentlich der Großvater nochmal beerdigt, wenn man so möchte. Und den Eingang des deutschen Pavillons, den betritt man nämlich nicht durch den Haupteingang, sondern durch den Seiteneingang, hat er mit Erde aus Anatolien, wo der Großvater begraben ist, zuschütten lassen. Das heißt, es geht wirklich um eine Geschichte der Gastarbeiter, eine Geschichte, die man nicht kennt. Deswegen heißt die Arbeit auch Monument für einen unbekannten Menschen. Das heißt, es geht nicht nur um seinen Großvater, sondern auch Gastarbeiter allgemein. Er verwebt das noch mit der Geschichte der Menschen in der DDR. Das ist, muss man wissen, da kommt man erstmal nicht von allein drauf. Und daneben, und das würde ja eigentlich schon reichen als Arbeit, die man irgendwie verstehen und erstmal auch verdauen muss, ist noch die Arbeit von Yael Batana, die eine Art Raumschiff imaginiert hat, was die Welt, die Erde, die Menschheit retten kann. Das sind drei große Videoinstallationen, die soundtechnisch auch stark gegen die Soundarbeit von Ersan Montag arbeiten. Das heißt, kannibalisiert sich manchmal so ein bisschen, aber beides sehr beeindruckend. Auf La Certosa sind auch wieder Soundarbeiten, weil wenn einem das alles zu viel wird, dann kann man dahin und so ein bisschen, ein bisschen Natur machen. Genau, ist einer der wenigen Orte in Venedig, wo es Bäume gibt und Grün.
Du hast mir auch erzählt, Laura, dass es sehr, sehr kalt war leider in Venedig und zugig. Vielleicht, damit sich diese ja offensichtlich doch sehr lohnenswert, die Biennale, ne? Damit wir nochmal die Info da bekommen. Also man kann einfach hinfahren, man kann ein bezahlbares Ticket bekommen, man kann irgendwie unterkommen. Wie ist das?
Genau, also es war sehr kalt, jetzt wird es natürlich wärmer, und man kann sagen, 30 Euro kostet das Ticket. Und allein für den deutschen Pavillon, bei dem man ja nun wirklich viel für sein Geld bekommt, lohnt sich das, würde ich sagen.
Wunderbar. Die Highlights der diesjährigen Biennale in Venedig. Laura Voth war für uns dort. Herzlichen Dank.
Danke.
Der Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard war ja eine Schlammschlacht sondergleichen. Der wurde vor allem in den sozialen Medien ausgetragen. Es ging um häusliche Gewalt. Und obwohl in einem früheren Verfahren ja bereits festgestellt wurde, dass Depp vermutlich gewalttätig war, entlud sich der Hass im Netz vor allem gegen Amber Heard. Ja, wie konnte das passieren? Dieser Frage geht jetzt der englischsprachige Investigativ-Podcast Who Trolled Amber auf den Grund und landet dabei unter anderem in Saudi-Arabien. Unser Kritiker Hagen Terschüren hat ihn sich für uns angehört.
Zwischen 2016 und 2022 wurden mehr als 800.000 Tweets mit dem Hashtag Amber Heard is an Abuser gepostet. Nur 15.000 Tweets verwendeten den Hashtag Johnny Depp is an Abuser, obwohl sie diejenige war, die ihn des Missbrauchs beschuldigte.
Die Zahlen sind enorm. Viele Millionen Menschen entladen ihren Hass über Amber Heard allein auf Twitter. Wobei, ob es sich wirklich um Menschen handelt, ist fraglich. Das ist der Aufhänger von Who Trolled Amber. Das Team von Tortoise Media reagiert auf den Hinweis eines ehemaligen Nachrichtendienstlers und heutigen Mitarbeiters, der die Posts über die Schauspielerin auffällig findet.
Just to be clear, Daniel
glaubt, dass jemand absichtlich versucht hat, Ambers Ruf im Internet zu schädigen. Entweder durch den Kauf von Bots, das heißt automatisierten Konten, die in diesem Fall tausende von Anti-Amber-Nachrichten oder Hashtags verbreitet haben könnten, oder durch den Einsatz von echten Menschen, Internet-Trollen, die sich online als Johnny Depp-Fans ausgeben könnten.
Der Podcast nimmt uns mit durch seine Recherche, zeigt jeden Schritt, der unternommen wird, um Thesen zu untermauern. Und er belegt schlüssig, dass viele Akteure daran beteiligt waren, das Internet gegen die Schauspielerin aufzubringen.
Okay, hier ist, was wir gefunden haben. Ein politischer Troll, der plötzlich die Seiten wechselt, um Amber Heard anzugreifen. Spanischsprachige Bot-Netzwerke, die hunderte von Pro-Depp-Tweets posten. Thailändische Konten, die einmal tweeten und dann viral gehen. Und Zehntausende von identischen Nachrichten, die unter Amber Heard-Videos auf YouTube hinterlassen wurden.
Johnny Depp ist ein mächtiger Mann mit viel Geld. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn er oder sein PR-Team solche Anbieter für eine Desinformationskampagne bezahlen, um sein Image in der Öffentlichkeit zu reinigen. Dass zum Beispiel Depps Anwalt Adam Waldman YouTubern und TikTok-Kanälen, die dem Männerrechtler-Spektrum zuzuweisen sind, Informationen zuspielt, ist zwar eine aggressive Taktik, aber dennoch klassische PR. Doch das Rechercheteam von Tortoise Media findet auch deutliche Hinweise, dass professionelle Botfarm daran beteiligt waren, Stimmung gegen Amber Heard zu machen. Botfarm, die sonst dadurch auffallen, dass ihre Accounts politische Botschaften verteilen. Ab dem Punkt wird Who Trolled Amber wirklich spannend, denn es zeigt, dass es hier um mehr geht als um eine Boulevardgeschichte. Oder wie Moderator Alexi Mostris sagt,
wenn ihre Meinung über Amber Heard künstlich beeinflusst werden kann, warum dann nicht auch ihre Meinung über einen Politiker, ein Unternehmen oder sogar einen Krieg?
Denn die Techniken, die im Fall Amber Heard eingesetzt wurden, gleichen denen, auf denen politische Desinformationskampagnen auf sozialen Medien basieren. Und die Recherchen des Podcasts legen nahe, dass sogar die Motivationen dahinter dieselben sein könnten. Denn eine der 6 Folgen beschäftigt sich gar nicht direkt mit dem Fall Heard, sondern mit einem jugendlichen Raser in den USA, der bei einem Unfall eine Frau und ihr Baby getötet hat. Und bei dem auf mysteriöse Art dasselbe Botnetzwerk aus Saudi-Arabien Stimmung dafür macht, dass der Fahrer unschuldig sei. Alles mit dem Ziel, in der amerikanischen Gesellschaft für Spaltung zu sorgen.
Was als Gerichtsdrama für Prominente begann, hat sich in meinen Augen zu etwas Größerem, Verwickelterem entwickelt. Eine Art Schattenwelt der Desinformation, in der sich Unternehmen, Prominente und Länder wie Russland überschneiden.
Die wahren Motivationen hinter der Kampagne für Johnny Depp kann Who Trolled Amber leider nicht aufdecken. Dazu ist das Netzwerk hinter den Posts zu verworren. Geht es wirklich um die Spaltung der Gesellschaft oder wollte Saudi-Kronprinz Mohammed bin Salman nur seinem guten Freund Depp helfen? Das bleibt vor allem unklar, weil niemand aus dem Team des Schauspielers bereit war, mit den Machern des Podcasts zu sprechen. Währenddessen kommen unter anderem Amber Heards Anwältin und Zeugen, die zu ihren Gunsten im Gerichtsprozess ausgesagt haben, zu Wort. Das ist aber nicht schlimm, weil es Who Trolled Amber nicht darum geht, endgültig zu klären, wer wie viel Gewalt in der Ehe ausgeübt hat. Vielmehr nutzt Tortoise Media das Genre True Crime dafür, die Mechaniken hinter ausgeklügelten Desinformationskampagnen zu zeigen. Ganz ohne Probleme ist der Podcast jedoch nicht. Zu oft werden Hassnachrichten an Amber Heard zitiert und ausgeschlachtet. Das fühlt sich zuweilen schon sehr voyeuristisch an. Und auch hat die Show zum Teil durchaus Längen. Trotzdem gelingt es dem Team um Moderator Alexi Mostris sehr gut, die Welt der Desinformation zu erklären. In leicht verständlichem Englisch lernt man mit ihm zusammen Schritt für Schritt, wie die Welt von Botfarm, YouTube und TikTokern zu einer Lawine des Hasses führen kann.
Who Trolled Amber? Eine Podcast-Kritik von Hagen Terschüren. Das FIND-Festival an der Berliner Schaubühne zeigt neue oder auch nicht so neue, aber innovative Theaterformen internationaler Dramatik. Gerd Brendel hat sich jetzt am Eröffnungswochenende mal angeschaut, ob sich dieser hohe Anspruch der Festivalmacher erfüllt hat.
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich in einem interessanten Moment sind, wo nämlich verschiedene Theatertraditionen zusammenstoßen.
Ein Ort, der seit Jahren den Anspruch erhebt, diesen Moment wiederzuspiegeln, ist das FIND, F-I-N-D, an der Berliner Schaubühne, das Festival internationaler neuer Dramatik.
Das heißt, das mit der Dramatik ist ja nicht zum Spaß in dem Titel.
Betont einer der Festivalkuratoren, der Dramaturg Florian Borchmeier.
Das sind sehr oft Stücke, die tatsächlich eine Form von dramatischer Struktur haben. Innerhalb dieser dramatischen Strukturen gibt es eine ungeheuer große Varietät.
Die Vielfalt am Eröffnungswochenende zeigt bekannte Formen. Episches Theater in der Tradition Brechts, Dokumentartheater, psychologisch-realistisches Theater. Das war in der Eröffnungspremiere zu erleben, Confessions, Bekenntnisse des britischen Regisseurs Alexander Seldin. Es sind die Bekenntnisse einer alten Frau, die als Erzählerin durch die Schlüsselszenen ihres Lebens führt.
I think my parents protected me too much.
Ich war ein einfaches Mädchen, behütet von meinen Eltern, erzählt sie dem Publikum vor geschlossenem Vorhang. Die Bühne öffnet sich auf eine 50er-Jahre-Küche. Die Mutter rät dem jungen alter Ego der Erzählerin zu einer abgesicherten Zukunft als Ehefrau.
You know, next year at the earliest, I wanted to finish uni. And
well, that's over. You gave it a go. You shouldn't get above yourself. You need to secure your future now.
Die Ehe allerdings hält nicht lange. Confessions ist eine Emanzipationsgeschichte in Szenen. Die Darstellerinnen spielen großartig. Nur ihr sensibles Kammerspiel eignet sich besser für die Nahaufnahme der Kamera als fürs Theater. Confessions wirkt wie ein nachgespielter Kinofilm und hinterlässt einen leicht schalen Nachgeschmack. An den nächsten Tagen wird noch ein Stück von Alexander Selding gespielt, Faith, Hope and Charity, über ein Nachbarschaftszentrum und seine Besucherinnen.
Wir kriegen eigentlich das zu sehen, was wir gar nicht sehen wollen. Und wir sind aber ihnen direkt konfrontiert mit ihren realen Geschichten.
Die stehen auch in anderen Produktionen des Festivalprogramms im Mittelpunkt. Seit den 60er Jahren haben sich RegisseurInnen mit dokumentarischem Theater auseinandergesetzt. Nur reicht es, wie in Pendulo des portugiesischen Arena-Ensembles, einfach zum Beispiel Arbeitsmigrantinnen aus portugiesischen Ex-Kolonien von ihrem tristen Arbeitsalltag erzählen zu lassen? Beeindruckend die Präsenz der Laiendarsteller. Der frenetische Applaus allerdings erinnert an das wohlwollend herablassende Kompliment, mit dem Sprachkenntnisse von Ausländern gerne bedacht werden. Sie können aber schon gut Deutsch. Die Kluft zwischen Realität und Theater bringt dagegen ein anderes Stück Dokumentartheater an diesem Wochenende zur Sprache. In Il Capitale, ein Buch, das niemand gelesen hat, erzählt das italienische Kollektiv Kepler 452 von einer Fabrik, die seit Jahren von Arbeitern besetzt wird. Hier stehen auch die Betroffenen, die Arbeiter auf der Bühne, aber im Dialog mit einem Schauspieler. Der fragt gegen Ende ins Publikum nach der Relevanz eines Theaters angesichts eines übermächtigen kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und was kann ich als Schauspieler schon an den ungerechten Verhältnissen ändern, wenn der einzige Weg ins Scheinwerferlicht nur um den Preis der eigenen Schuldgefühle zu haben ist? Einen komplett anderen Weg schlägt die zweite Produktion aus Portugal ein. Catarina e a Bellezza di Mata Fascistas. Catarina und die Schönheit, einen Faschisten zu töten. Regie Thiago Rodrigues, Leiter des Theaterfestivals von Avignon. Was wie eine düstere Science-Fiction-Serie über eine obskure Sekte anfängt, entpuppt sich als Lehrstück in der Tradition Brechts. In Erinnerung an die Familienpatriarchin Katharina, die während der Salazar-Diktatur ihren Mann erschoss, nachdem der ihre Freundin ermordet hatte, schlüpfen die Familienmitglieder einmal im Jahr in ihre Rolle und erschießen einen vorher gekidnappten rechtsradikalen Politiker. Aber dieses Mal verweigert das jüngste Familienmitglied den Mord. Stelle ich mich damit nicht auf die gleiche Stufe mit denjenigen, die selbstherrlich über Leben und Tod entscheiden? Fragt die Tochter ihre Mutter. Die Frage trifft mitten ins Herz aktueller Weltpolitik. Am Ende knallen unsichtbare Schüsse und alle sinken zu Boden. Ein kollektiver Selbstmord? Ein Polizeikommando? Nur der gekidnappte Politiker überlebt und hebt zu einer schwer erträglichen Hassrede auf Minderheiten, Migranten und Frauen an. Langsam stehen die anderen Schauspieler auf, warten stumm das Ende der Rede ab. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen. Den Vorhang zu und alle Fragen offen, heißt es bei Brecht. Nur am Ende dieses Theaterstücks nagen die Fragen weiter an einem, auch lange nachdem der Vorhang gefallen ist.
Gerd Brendel über das Feind Festival an der Berliner Schaubühne, das noch diese Woche läuft.